Wir gehen also los. Und ich nehme euch zunächst einmal in einen kleinen Vorspann ein. Vielleicht habt ihr es schon wahrgenommen. 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen. Das ist ja kein Zufall. Nein, die Zahlensymbolik, das haben wir beim ersten Abend gelernt, spielt in der Offenbarung eine ganz wichtige Rolle. Und eine Zahl, die sehr wichtig ist, ist die 7. Klar, es ist die Gotteszahl. Beginnt mit den 7 Tagen der Schöpfung. 7-mal, das heißt 6-mal spricht Gott, es werde, und am 7. ruht er. Vollendung. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch, in der Offenbarung gebündelt. 7 ist die heilige Zahl, die Vollkommenheitszahl. Zwischenbemerkung auch für euch zu Hause, sind keine Bilder auf den Folien, das heißt, wir haben keine Abdruckrechte, wir können es dann ins Internet auch einstellen nach dem Abend. 7 ist die Summe aus 3 plus 4, das ist zweite Klasse Mathematik, aber in biblischer Rechenart ist das viel mehr nur als 3 plus 4. 3 ist die göttliche Zahl und 4 steht für die Zahl der Gottesschöpfung. 4 Dimensionen, Richtungen, Himmelsrichtungen, 4 Zeiten, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, 4 Nachtwachen in der biblischen Sprache und noch in anderen Dimensionen spielt, 4 Elemente, spielt diese Zahl 4 eine Rolle. In der Vollkommenheitszahl kommt der Schöpfer in seine Schöpfung und macht sie vollkommen. Steht für das abgeschlossene, erfüllte Ganze in seiner göttlichen Vollkommenheit. Und interessant, Forscher haben das natürlich auch nachgezählt, in der Offenbarung haben wir 14 unterschiedliche Siebenergruppen. 3 davon werden wir heute kennenlernen. Aber auch im Lobpreis, Ehre, Macht, Herrlichkeit und Ruhm 7-mal, immer wieder. Und der Name Jesus kommt 7-mal vor und der Titel Christus, Christus ist ja nicht der Nachname, sondern es ist Jesus, der Christus, Jesus, der Erlöser, Jesus, der Messias, kommt 14-mal vor. Bemerkenswert, wie viel Wahrheit und wie viel durchdachte Göttlichkeit in diesem Buch steckt. Wir kommen ganz am Schluss noch einmal zu diesem durchdachte Göttlichkeit. Fangen wir doch da an, wo wir vor einer Woche aufgehört haben. Die 7 Sendschreiben. Wüsstet ihr sie noch alle zu nennen? Jetzt könnt ihr sie ja lesen. Beginnt mit Ephesus, wir haben es gelernt, diesem Hauptort der damaligen Provinz. Und dann entlang dieser Handelsstraße, Heinz-Werner Neudorf hat uns das erklärt, die 7 Gemeinden. Und wenn man sie charakterisiert, dann haben wir einen ganzen bunten Strauß von Gemeindeschwerpunkten. Die lieblose Gemeinde, die verfolgte Gemeinde, plus hinten heißt nur Lob. Eben in Smyrna, kein Tadel. In Pergamon, wir waren letzte Woche dort beim Pergament, die falsch tolerante Gemeinde, die den Thron des Satans in ihrer Mitte hat und sich da auseinandersetzen muss. Dann gibt es Thyatira, die 4. Gemeinde, die ist verführt, lässt sich verlocken auf falsche Fährten. Sardes, eine schlafende, da fehlt das L, das ist natürlich Druckfehler. Kein 2F, sondern ein L. Sonst wäre es die schaffende Gemeinde, das wäre dann schwäbischerweise, nein, die schlafende Gemeinde. Bequem eingerichtet, der Herr kommt nicht so bald. Philadelphia, die erweckte Gemeinde, und wir erinnern uns an das Losungswort von gerade eben, ich habe eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Und am Abschließen die laue Gemeinde, ach, dass du wenigstens Farbe bekenntest, kalt, warm, aber du bist lau. Und diese Gemeinde hat nur Tadel, deshalb das kleine Minuszeichen. Heinz-Werner Neudorf hat uns das ja auch mitgegeben, wir könnten jetzt nicht sagen, ist Korntal gleich Thyatira oder vielleicht doch eher Philadelphia, aber diese Kataloge der Gemeinden, die sind Spiegelbild für uns als eigenes Christenleben, aber auch für uns als Gemeinde. Mit diesem Ruf immer wieder höre, was dir gesagt ist. So beginnt die Offenbarung also bei den Gemeinden. Und dann der Sprung in den Himmel, die große Not des Johannes. Er sieht dieses Buch und spürt und weiß, in diesem Buch mit den sieben Siegeln steckt nicht nur ein bisschen Weisheit drin, da steckt Wahrheit drin, da steckt die Geschichte der kommenden Zeit drin. Und deshalb ist es so entscheidend, dass dieses Buch geöffnet wird. Und der Ruf, wer ist würdig zu öffnen? Niemand. Wirklich niemand aus dieser Welt. Es gibt niemanden. Aber dann die Lösung, Löwe und Lamm, das Herrschaftstier und das Opfertier in einem, der König und der Diener beieinander, er allein ist würdig. Und das schließt dann hinein in einen wunderbaren Lobpreis. Auch das hatten wir schon mal gestreift. Es würde sich übrigens lohnen, mal die Offenbarung so quer, diagonal drüber zu gucken, einen roten Stift zu nehmen, ich habe es mal gemacht, und alle Lobpreisszenen zu markieren. Das ist eindrücklich, wie viel und wie stark in der Offenbarung gelobt wird. Ich würde sagen, fast noch mehr wie im Psalm. Und dann geht's los. Jetzt ist das Buch geöffnet und was steht drin? Es ist ein Buch der Gerichte. Wir gehen jetzt in einem ersten, schnelleren Durchgang durch diese drei Gerichtsepochen, um dann nachher noch einmal zu vertiefen. Die ersten Gerichte direkt nach Kapitel 5, die aufgehen, die sieben Siegelgerichte. Mit jedem Siegel kommt ein Gericht neu dazu. Ich lese euch mal das erste vor und die sind ähnlich systematisch aufgebaut. Offenbarung 6. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen mit der Donnerstimme, komm. Und ich sah, und jetzt kommt das erste Bild. Ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und darauf saß, der hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben. Und er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Und dann kommt das zweite Siegel. Rätselhafte Sprache. Reiter. Da streiten sich übrigens oder diskutieren die Gelehrten, ob das eher das Evangelium ist, ein weißer Reiter ist eigentlich ein königlicher, himmlischer Reiter, aber dann passt er nicht zu den nächsten, zweiten, dritten, vierten Reiter, die schlechte Nachrichten bringen. Wir lassen es mal offen. Wichtig ist für uns, diese ersten sieben Gerichte, die in Kapitel 6 aufeinander folgen, fast wie aufgereiht, die offenbaren das kommende Gericht Gottes, zeigen in dem, was da kommt, einen Plan an. Interessant ist, nein, nicht interessant, tröstlich ist, diese Siegel öffnet eins ums andere das Lamm. Geschichte liegt in Jesu Hand. Die liegt auch in Jesu Hand, wenn es schwierige Geschichte ist. Sie liegt auch in Jesu Hand, wenn es Gerichtsgeschichte ist. Kein anderer öffnet die Siegel. Kein anderer kann die nächste Seite im Buch umschlagen für die nächste Etappe des Gerichts. Das kann nur Jesus Christus. Und da spüren wir, dass in dem Drohenden des Gerichts sofort auch das Tröstende des Souveräns ist. Wenn irgendjemand dieses Gericht einführen würde, dann weh uns allen. Weil es aber der Richter und der Retter zugleich ist, bekommt dieses Gericht seinen Namen. Jesus bestimmt auch in Krisen. Er gibt den Einsatzbefehl viermal, komm. Und auf sein Wort komm, wird dieses Gericht geoffenbart. Und um was geht's? Ihr merkt diese Bildersprache. Das weiße Pferd, da geht's um Eroberung. Dann kommt ein rotes Pferd, ein Vers später, da wird ein Blutbad angekündigt, als Opfer, Tod. Ein schwarzes Pferd wird angekündigt, das offenbart, dass Preise explodieren für Lebensmittel, eine große Teuerung kommt und damit verbunden eine Hungersnot. Dann kommt noch ein fahles Pferd, also ein ganz blasses, das symbolisiert den Tod, der umgeht, wie der Sensenmann sprichwörtlich. Diese vier Reiter, die haben übrigens eine Parallele bei Sacharja 6. Das wäre noch eine eigene Geschichte, diese beiden Kapitel nebeneinander zu lesen, so als kleine Hausaufgabe. Zu sehen, wie etliches im Alten Testament vorgezeichnet ist für die Offenbarung. Mit dem fünften Siegel wird die Darstellung etwas breiter. Bisher waren es ein oder zwei Verse. Jetzt geht es der Blick nicht nur auf die ganze Welt, sondern jetzt geht es um die bekennenden Christen, die im Martyrium stehen. Der Schrei nach Gerechtigkeit. Und dann das sechste Siegel, auch noch in Kapitel 6. Da kommt ein großes kosmisches Beben. Das Lamm übt seinen Zorn über diese Welt aus. Eins um andermal deprimierend. Aber auch hier, und das geht durch die ganze Offenbarung, verwebt sich immer in die Bedrohung der Trost, in das Gericht der Blick der Gnade. Denn nach dem sechsten Siegel, es fehlt eigentlich das siebte, das noch geschlossen ist, schwenkt die Kamera wieder weg aus diesem Gerichtssaal in den Himmel. Und Kapitel 7, wunderbar zu lesen, zwei Gruppen stehen da. Die 144.000, wir werden es am Sonntag im Gottesdienst dann noch ein bisschen näher betrachten, das sind die Erwählten aus dem Alten Testament. 12 mal 12 mal 1000, wiederum Zahlensymbolik. Und die unzählbar große Schar, das ist die zweite Gruppe aus allen Völkern, das sind die nach Jesus zum Glauben gekommenen, quasi die riesige Gemeinde aus Alten und Neuem Bund, aus messianischen Juden und aus jesusgläubigen Christen. Die stehen vor dem Thron und jubilieren. Bevor die Siegel durch sind, bevor das Gericht quasi flächendeckend zugeschlagen hat, hält Gott inne. Und das kommt immer wieder vor. Jesus, der Souverän, steuert. Bis es dann am Ende dieser Darstellung zum siebten Siegel kommt. Und dieses Siegel kommt ganz anders daher. Da wird kein Reiter beschrieben, keine Beben, keine Erschütterungen. Und als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Kapitel 8, Vers 1 war das. Aber das ist keine Grabesruhe. Das ist souveräne Herrschaftsruhe. In dem Toben und der Unruhe dieser Welt steht der erhabene Jesus Christus drüber. Und nach diesen 6 plus 1 Siegelgerichten kommen die nächsten 7 rein. Man wundert sich. Es geht auch gar nicht darum, wir werden es nachher noch sehen, dass hier 7 plus 7 plus 7 21 Katastrophen angekündigt werden. Da fließt vieles in sich. Da ist viel in Bewegung. Aber was feststellbar ist, dass sich die Stärke und die Dynamik zunimmt. Nach den Siegelgerichten kommen die Posaunengerichte, Kapitel 8 folgende. Da ist es nicht das Lamm, aber da ist es auf Geheiß Jesu hin des Himmels immer ein Engel, der die Posaune nimmt und die Posaune bläst. Ich frage mal geschwind in die Runde, warum Posaune? Könnte doch ein anderes Instrument sein. Biblische Sprache, Bildersprache. An was denkt ihr, wenn ihr Posaune hört?
Es ist ja nicht die Posaune, die wir hier jetzt hören in unserem Chor.
Sondern?
Es ist ja das Widerhorn.
Als Alarmsignal. Richtig, es ist also keine Zugposaune, keine Bassposaune, keine Tenorposaune. Da ist der Posaunenkörper zuständig. Es ist das Widerhorn und das ist ein Warnsignal. Aber trotzdem kommt dieses Widerhorn, Schrägstrich Posaune, auch noch anders vor, außer warnend. Jericho, natürlich. Es ist das Instrument, das sprichwörtlich die Mauern zum Einsturz bringt. Da steckt Gottes Gewalt dahinter. Und es ist ein Instrument, das im Gottesdienstleben eine Rolle spielt. Im Gottesdienst wird das Schofarhorn, das Widerhorn, geblasen. Als Zeichen der Sammlung der Gemeinde. Und all das schwingt hier fit in diesen 7 Posaunengerichten. Hier wird dem Bösen Einhalt geboten durch den Souverän, der richtet, ja. Hier wird quasi himmlische Herrschaft proklamiert, wie in einem Gottesdienst. Und zugleich ist es ein Warnsignal, weil jedes dieser Posaunengerichte ein Umkehrruf ist. Sie warnen vor dem kommenden Gericht über den dritten Teil. Wir kommen gleich noch zum dritten Teil. Und das andere, das siebte Siegel, wieder ist das letzte separat, genauso wie bei den Posaunen wie bei den Siegeln. Das siebte Siegel eröffnet die Posaunengerichte. Und nachher wird es wieder so sein. Die letzte Posaune geht hinüber zu den Schalengerichten. Das ist also ein Kettenschluss bei diesen drei Einheiten. Die Himmelswelt hält den Atem an. Stille, wir haben es gelesen, angesichts der kommenden Ereignisse. Und was jetzt neu und stark dazu kommt, anders wie bei den Siegelgerichten, diese Posaunen sind auch ein ganz deutlicher Bußruf. Ich lese einmal aus Kapitel 9, Vers 20. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht, ihrer Dieberei. Das ist Geheimnis von Gottes Richten. Keiner will das. Keiner will bestraft werden. Aber zuweilen ist Gottes Richten das letzte Signal des Gnadenrufs. Wenn Gnade so oft nicht gehört wird, dann kann es ein letztes Zeichen sein, das Gott setzt mit seinem Gericht. Nicht um zuerst zu vernichten, schon gar nicht aus Freude am Leiden, sondern aus sehnsüchtigem Ruf. Habt ihr es denn noch nicht erkannt? Und wenn wir die Posaunen einmal näher anschauen, das wird jetzt ein bisschen komplex, aber ich erkläre es. Dinge sind durchgestrichen, das heißt, die sollen werden vernichtet. Also Hagel und Feuer kommt auf die Erde. Und bei diesen zweiten Gerichten, da wird schon von der Qualität und von der Quantität mehr. Ein Drittel der Erde, ein Drittel der Bäume und alles Gras wird verbrannt. In einer zweiten Etappe, zweite Posaune, kommen Feuerflammen, der Berg, der stürzt sich ins Meer. Das Meer wird voll Blut, Tiere im Meer sterben, ein Drittel der Schiffe geht unter. Bildersprache. Wenn wir mehr hören in der Offenbarung, das haben wir, glaube ich, letzte beim Reinhold gelernt, dann geht es nicht zuerst um das Meer im Atlantik oder im Pazifik oder im Mittelmeer. Es geht vielmehr um das Völkermeer, das hier in Mitleidenschaft betroffen wird. Und immer wieder ist ein Drittel der Menge massiv betroffen. Dann kommt der große Stern, der auf das Süßwasser fällt. Süßwasser, weil das Lebenswasser ist. Meerwasser nützt nichts zum Leben. Süßwasser braucht man zum Überleben. Ihr merkt die Dimension von diesen Katastrophen. Und der Himmel wird geschlagen, Sonne, Mond und Sterne verlieren ein Drittel ihres Lichtes. Jetzt sind das nicht nur kosmische Phänomene, denn das macht die Offenbarung spannend und auf der anderen Seite auch vielfältig. Was hier als Stern gezeichnet ist, was hier als Zerstörung gezeichnet ist, könnte durchaus auch so gedeutet werden, dass hier Gott Ordnungen zerstört, dass er Kultur zerstört, dass Menschen nach Moral nicht mehr fragen. Und dann bekommt diese eher geografische oder ja, Beschreibung auch eine viel tiefere Dimension. Wir gehen mal weiter und kommen zur fünften Posaune, mit einem großen Weh verbunden. Heuschrecken. Für uns klingt das vielleicht harmlos, aber wenn ihr vor 2-3 Jahren diese Heuschreckenplage in Afrika erlebt habt, da ist nichts mehr da. Nichts mehr zum Leben. Und schließlich eine große Armee, die ein Drittel der Menschen heimsucht. Da liest man nicht so leicht darüber hinweg. Aber auch hier wieder. Bevor dieses Chaos quasi überbordet, hält Gott selber ein. Auch jetzt wieder ein Einschnitt, ein himmlischer Einblick. Es wird uns gezeigt, eine Schriftrolle, und die muss dann nachher Johannes auch essen, die schmeckt beides, süß wie das Evangelium und bitter im Nachgeschmack wie das Gericht. Und er sieht zwei Zeugen, lohnend wäre zu lesen, auch da ist nicht klar, wer sich genau dahinter verbirgt. die das Martyrium erleben durch den Bösen, der aus dem Abgrund kommt, die aber nach 3 und einem halben Tag wieder auferweckt werden. Spannend, da spielt die ganze Heilsgeschichte rund um Kreuz und Auferstehung in der Offenbarung mit einer Rolle. Und die 7. Posaune ist in diesem Fall nicht der Höhepunkt eines noch schlimmeren Gerichtes, sondern sie leitet über zur Anbetung der Königsherrschaft Jesu. Jetzt reicht's eigentlich. In der Offenbarung geht es noch weiter. Es folgen 3 Kapitel, 12 bis 14, die wir überspringen können. Das ist so eine Einschaltung, da kommen wir nächste Woche dazu. Und aus der letzten Posaune kommt dann quasi wieder die erste neue Etappe, die erste Schale. Und da lese ich auch mal den Anfang der Schalengerichte, um das einzuordnen. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den 7 Engeln, geht hin und gießt aus die 7 Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Wiederum, bei den Siegeln war es das Lamm, das geöffnet hat. Bei den Posaunen waren es die Engel, die geblasen haben. Und hier sind es wiederum Engel mit göttlichem Befehl, die dieses Gericht Etappe um Etappe in Gang setzen. Kein Schicksal, kein unbeherrschbares Chaos regiert, sondern auch das Gericht ist Etappe um Etappe in Gottes Hand. Nicht, dass wir das deshalb verstehen, aber wir wissen, wer es steuert. Wir sind nicht blind preisgegeben. Er bleibt der Souverän. Und diese Gerichte, sie vollziehen jetzt das Gericht. Wir hatten die Ansage des Gerichtes, der Blick aufs Gericht und jetzt der Vollzug des Gerichtes. Sie sind Ausführungen des Vorhergesagten. Die 7. Posaune leitet eben jetzt zu dieser ersten Schale über, wir hatten es gerade, und dazwischen erhält Johannes Einblick in das Leid der Gemeinde und der antichristlichen Zeit. Wie gesagt, das sparen wir auf nächste Woche. Aber am Ende dieser Schalengerichten, wo es noch einmal eine Stufe schlimmer wird, der Feind Gottes wird gerichtet. Das Gefälle geht schon ganz stark Richtung 1000-jährigem Reich und dann sogar ewigem Jerusalem. Was passiert in den Schalengerichten? Da werden zuerst die Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Interessanterweise aber nicht alle Menschen, sondern da leiden die, die das Mahlzeichen angenommen haben. In diesen Kapiteln 12 bis 14, da wird vom Tier genannt und von der Zahl 666 und dass es einen Zwang gibt, diese Zahl anzunehmen, auf die Stirne zu schreiben. Die, die diese Zahl annehmen, die werden hier gerichtet. Sprich, Glaubende sind hier nicht mehr dabei. Spannende Frage, wann kommt denn die große Entrückung? Wir kommen nachher noch drauf. Dann wird das Meer in der 2. Schale gerichtet. Wird Blut, die Meerestiere sterben. Dann kommt die 3. Schale, ihr merkt die Parallelität zu gerade eben, das Süßwasser. Ströme, Quellen werden zu Blut, ungenießbar. Die Sonne, große Hitze, versenkt, verbrennt alles. Finsternis, Menschen haben Schmerzen. Und Krieg, die Vorbereitung zur Schlacht von Armageddon. Am Schluss ein riesiges Erdbeben, Inseln, Berge werden zerstört und Hagel fällt auf diese Welt. Aber auch da ist das Chaos nicht das Schlusswort. Der Ausblick, die Wiederkunft des Herrn. Diesen Abschnitt werden wir uns nachher noch ein bisschen näher anschauen. Ich halte mal ein paar Beobachtungen fest zu diesen 3x7er, zu den 3x7er Reihen beim Gericht. 3x7 Gerichte über diese Welt. Glaubende, zum Teil dabei, zum Teil auch vielleicht nicht mehr dabei. Wie gesagt, das wird auch theologisch durchaus unterschiedlich gesehen. Ein zweites als Beobachtung. Kein Nacheinander, also nicht 1, 2, 3, 5, 6, 7 und dann kommt A, B, C, D, E, F, G, H und dann kommt Römisch 1 bis Römisch 7, sondern diese 3x7, also 21 Gerichtsbilder, die überlappen sich. Kann durchaus das eine doppelt genannt sein, aus einer anderen Perspektive. Wir hören daraus, dass sich da etwas bewegt, etwas an Gewicht, an Stärke, an Brutalität zunimmt, die Gerichtskonsequenzen, und wir nehmen auch wahr, dass der Lerneffekt nicht da ist. Es wird hin und wieder erwähnt, dass die Möglichkeit zur Buße besteht und die Menschen, fast wie der Pharao damals in Ägypten, eine Plage nach der anderen, und am Ende war das Herz dennoch verstockt. Tragisch. Im ersten Mal hat uns Matthias Deutschle auch von diesem Buch von Ole Halsby erzählt und von dieser Art, eher die Offenbarung fahrplanmäßig zu lesen. Ich glaube, diese Gerichte verwehren uns das, weil wir hier nicht abhaken können. Zweite Rubrik, drittes Gericht, da stehen wir gerade. Diese Gerichte erzählen wahrscheinlich auch gar nicht nur ein Ereignis, sondern wenn wir heute diese Offenbarung lesen mit den Gerichten, dann entdecken wir manche Stellen, wo wir sagen, das passt in unsere Zeit. Aber die Leute zur Reformations- oder Spätmittelalterzeit, Pestzeit, die haben auch die Offenbarung gelesen. Die haben auch manchmal gesagt, das passt zu unserer Zeit. Und im Frankreich unter Napoleon, da wurde auch die Offenbarung gelesen, auch hier in Korntal wurde sie gelesen. Und da hat man gesagt, Napoleon ist der Antichrist, das passt in unsere Zeit. Auch das macht es wieder kompliziert und vielfältig, dass es nicht einmal abgehakt wird. Ich glaube nicht, dass wir bestimmen sollen, wo wir stehen. Das können wir gar nicht. Aber wir sollen hören und wachsam sein, weil das Zeichen sind, bevor der Herr wiederkommt. Noch ein paar Beobachtungen. Ich habe schon erwähnt, die Gerichte sind immer gelenkt von oben. Auch wenn sie in ihrer Wirkung bestialisch von unten aussehen. Opfer, Tod, Mord. Es sind Gerichte, die vom Lamm, von den Engeln, von Gott zugelassen sind. Und er setzt auch die Grenze dahin.